Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir sprechen über Fragen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine unabhängige, österreichweit aktive Jugendorganisation. Und gemeinsam mit vielen anderen arbeiten wir an einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Es herbstelt draußen gerade so richtig schön, wenn ich so aus dem Fenster schaue. Und wir wissen alle, was Herbst auch heißt. Es wird gewählt. Und unser heutiges Thema steht nicht ganz zu Unrecht in enger Verbindung mit den Wahlen dieses Wochenende. Wir sprechen heute über das 1-2-3-Ticket. Es ist das grüne Prestigeprojekt der aktuellen Regierungsbeteiligung, soll in Österreich eine Trendwende hin zum öffentlichen Verkehr anstoßen und wurde nicht umsonst rechtzeitig vor den Wahlen in Oberösterreich und Graz angekündigt. Das 1-2-3-Ticket, seit kurzem auch bekannt als Klimaticket. Während die Grünen ihrem Koalitionspartner in fast allen Angelegenheiten freie Fahrt lassen und sich sogar bei den unmenschlichen Zuständen im Flüchtlingslager Moria auf die Zunge gebissen haben, anstatt einzuschreiten, ist es die Verkehrspolitik, bei der sie sich als Macher präsentieren wollen. Schon ab kommender Woche kann man sich das Ticket kaufen, mit dem man in Zukunft günstiger durch Österreich fahren kann. Abseits davon blicken aber nur noch die wenigsten durch. Die Teilnahme der östlichen Bundesländer ist noch immer nicht fixiert. Die geplante Jahreskarte um 1 Euro pro Tag für jedes Bundesland gibt es nun doch nicht flächendeckend. Und im Osten war zeitweise sogar von einem 1-2-3-4-Ticket die Rede. In dieser Folge wollen wir etwas Klarheit in die Sache bringen. Wie ist der aktuelle Stand beim Klimaticket? Wer wird tatsächlich davon profitieren? Wie viel wird es bringen im Kampf gegen die Klimakatastrophe? Und warum haben sich die Grünen ausgerechnet auf dieses Prestigeprojekt fixiert? Diesen Fragen gehe ich heute nicht alleine nach, sondern mit unserem Gast Lina Wagner. Lina Wagner ist Bezirkssprecherin der jungen Linken Graz-Jacomini und studiert und arbeitet im Bereich Verkehrsplanung. Und bei den jungen Linken gehört sie auch zu jenem Team, das jeden Montag die wichtigsten Schlagzeilen der Woche per Telegram versendet. Sie gehört zum Morgenpost-Team. Lina, freut mich sehr, dass du heute zu Gast bist.
Danke euch für die Einladung.
Lina, was sind denn deine Überlegungen zum 1-2-3-Ticket? Also mal ganz grob, wie stehst du eigentlich dazu?
Also vom Meilenstein für klimafreundliche Mobilität, wie die Grünen es gerne bezeichnen, ist es auf jeden Fall meilenweit weg. Das Klimaticket ist nicht durch und durch schlecht, also es ist aber trotzdem keine besonders effiziente Maßnahme für die Mobilitätswende. Ich bin nicht dagegen, dass es eingeführt wird. Es hat sicher auch seine sinnvollen Seiten. Aber es ist für die Verkehrswende letztlich ein kleiner Schritt, der sich als großer Schritt verkleidet, obwohl andere größere Schritte jetzt erst einmal Priorität haben sollten.
Okay, ich bin sehr gespannt, wie du das noch näher ausführen und erklären wirst im Laufe der heutigen Folge. Aber vielleicht mal back to the roots. Kannst du zum Einstieg mal erläutern, was die ursprüngliche Idee vom 1-2-3-Ticket war? Also was ist da das Konzept dahinter? Wer hat das erfunden und was soll es jetzt überhaupt bringen?
Also das ursprüngliche 1-2-3-Ticket, inzwischen hat sich ja der Name geändert, es heißt ja jetzt Klimaticket, wird von den Grünen gerne als Vorzeigeprojekt gehandhabt, aber die Idee ist nicht erst mit den Grünen diskutiert worden. Der Plan, einem ganzen Land gültiges Ticket zu haben, nicht nur im Fernschienenverkehr wie bei den ÖBB, da gibt es das in Form einer ÖBB-Österreich-Card ja auch in Österreich schon seit einiger Zeit, sondern auch bei öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb einer Stadt oder Gemeinde, ist es auf jeden Fall nicht neu. Da gibt es auch Vorbilder an anderen Orten, zum Beispiel in der Schweiz gibt es das auch, und zwar unter dem Namen Generalabonnement, und zwar seit dem Jahr 98, nicht 1998, sondern 1898, also schon seit über einem Jahrhundert.
Okay, wow.
Ja, voll. In Österreich gibt es dann konkrete Pläne für ein ähnliches Vorhaben erst deutlich später. Und zwar findet sich es erstmal im Regierungsprogramm der Regierung Gusenbauer-Schüssel nach der Wahl 2006 wieder. Die Koalition ist aber damals dann schon nach nicht einmal 2 Jahren auseinandergegangen und im darauffolgenden Wahlkampf 2008 wurde es sowohl vom SPÖ-Spitzenkandidaten Faymann und auch vom ÖVP-Spitzenkandidaten Molterer beworben. Molterer war damals Finanzminister und er hat noch im Sommer 2008, ganz kurz vor der Neuwahl, durchscheinen lassen, dass das Österreich-Ticket, so ist es damals genannt worden, 2009 bis zum Sommerfahrplan kommen sollte. Anfang 2009 war dann aber unter der neuen großen Koalition klar, dass das Österreich-Ticket doch nicht kommen wird.
Mhm.
Die Idee ist in den letzten Jahren dann immer wieder aufgewärmt worden, nicht mehr unbedingt von der ÖVP, aber zum Beispiel im Wahlkampf 2019 hat ja auch die SPÖ ganz groß damit geworben. Und jetzt im Endeffekt haben sich die Grünen zuletzt auf die Fahnen geheftet. Es kommt vielleicht vielen anfangs auch ein bisschen merkwürdig vor, dass so viele unterschiedliche Parteien dem Ticket was abgewinnen können. Ich glaube, da ist es wichtig zu erwähnen, dass das Ticket einige verschiedene Gesichtspunkte hat. Natürlich kommt bei öffentlichem Verkehr schneller mal die Assoziation mit Umweltschutz und ein billiges Ticket für ganz Österreich lässt sich auch unter einem sozialen Aspekt kommunizieren. Und zusätzlich kommt das Ticket absolut auch PendlerInnen zugute und damit auch letztlich der Wirtschaft. Und nicht zuletzt reduziert es auch den Verwaltungsaufwand, beziehungsweise zumindest hat es das Potenzial dafür. Weil es ist momentan so, die verschiedenen Verkehrsverbünde in Österreich sind total zerstückelt. Und mit dem Klimaticket ist es dann nicht mehr so, dass ich mir bei einer Fahrt von Graz nach Wien eine BIM-Karte in Graz kaufe und dann am Bahnhof ein Zugticket nach Wien und dann in Wien noch einmal eine U-Bahn-Karte, sondern ich habe das stattdessen alles in einem Ticket. Die ganzen verschiedenen Verkehrsverbünde an einen Tisch zu bekommen und sich auf etwas Gemeinsames zu einigen, ist richtig schwierig. Das ist auch mit ein Grund, warum das damals 2009 zum Beispiel nichts geworden ist. Und natürlich ist das dann nicht nur für Fahrgäste praktisch, sondern auch die Bundesregierung hat was davon, dass da sozusagen hinter den Kulissen Vereinheitlichungsarbeit passiert und passiert ist.
Mhm. Ich muss zugeben, das klingt ja jetzt nach einem ganz schönen Konzept eigentlich, von der Idee her, aus dem jetzt aber doch eine etwas andere Realität geworden ist. Und was ich rund um die Ankündigungen im August mitbekommen habe, also im August gab es dann ja wieder viele Schlagzeilen rund um das Ticket, das war hauptsächlich Verwirrung. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand beim Klimaticket und warum wurde dieser ursprüngliche Plan doch nochmal verändert eigentlich?
Also, du hast vollkommen recht, der aktuelle Stand ist wirklich ein bisschen kompliziert. So viel ist einmal fix. Ab kommenden Freitag beginnt der Vorverkauf und ab 26. Oktober, also ab dem Nationalfeiertag, gilt das Klimaticket dann tatsächlich. Kaufen kann man sich jetzt im ersten Jahr um einen um 15% reduzierten Preis, also um 699 Euro das Ticket Jugend Senior Spezial und um 949 Euro für alle anderen. Der reguläre Preis nach diesem ersten Jahr wäre dann 820 Euro ermäßigt und ca. 1100 Euro standardmäßig. Und dieser reduzierte Preis jetzt ist nicht nur ein Startbonus, sondern liegt, ist ganz stark auch mitbegründet, in diesen Verwirrungen im August. Es wird nämlich jetzt eben nicht so sein, dass das Ticket so wie ursprünglich geplant gleich in ganz Österreich gelten wird, sondern erst einmal gilt es nur komplett in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, in der Steiermark, in Tirol und in Vorarlberg. Während im Osten, also in Wien, im Burgenland und in Niederösterreich, das Ticket jetzt erst einmal nur in den ÖBB, in der Westbahn und im Regiojet gelten wird, aber eben nicht auf allen anderen Linien und auch nicht in den lokalen Öffis. Falls die drei Bundesländer im ersten Jahr zum Klimaticket dazustoßen, bleibt der reduzierte Preis allerdings in dem Zeitraum trotzdem noch aufrecht. Und das ist alles tatsächlich sehr verwirrend und es klingt auch recht blöd, weil mehr als 60% der Fahrgäste sind in der Ostregion unterwegs. Und immerhin war der ganze Punkt, dass das österreichweit gelten soll.
Mhm.
Und auch insbesondere die Tatsache, dass die ganzen lokalen Öffis dabei sind, unterscheidet dieses Ticket ja eigentlich von, keine Ahnung, zum Beispiel der ÖBB Österreich-Card, die es ja jetzt schon gibt.
Mhm.
Da ist es klar, dass sich irgendwie die Frage stellt, so warum ist das so voreilig und mit so vielen Verwirrungen dann verkündet worden. Aber in Wahrheit war aus meiner Sicht von Ministerin Gewess leider viel Taktik dabei. Obwohl sich die Ministerin sicher hüten wird, dass sie das jemals so explizit ausspricht, war diese vorschnelle Ankündigung nicht unbedingt eine Verzweiflungstat, so nach dem Motto, wenn nicht ganz Österreich, dann zumindest 6 Bundesländer plus ÖBB und Westbahn, sondern das war eher ein taktischer Zug. Und zwar auf zweierlei Hinsicht. Einerseits, das hast du eingangs schon ein bisschen erwähnt, es ist sicher kein Zufall, dass die Ankündigung, dass das Klimaticket doch noch fix dieses Jahr kommt, zeitlich mit den Wahlauftakten für die heutigen Wahlen in Oberösterreich und in Graz zusammengefallen ist.
Mhm.
Und zweitens ist es natürlich jetzt auch hinsichtlich der Verhandlungen ein taktischer Zug. Weil egal, was die anderen drei Bundesländer jetzt behaupten, natürlich wird auf die damit Druck ausgeübt. Sie stehen jetzt plötzlich so als Blockierer da und auch Menschen in Niederösterreich oder auch in Wien oder im Burgenland wollen gern vom Klimaticket profitieren.
Voll.
Bevor Ministerin Gewessler das Klimaticket jetzt so eigenmächtig angekündigt hat, war sie ja eigentlich eher in der schwächeren Verhandlungsposition. Die Ostregion hat da sicher viel Verhandlungsspielraum gehabt. Einerseits, weil, wie gesagt, 60% aller Fahrgäste österreichweit sind in dieser Region unterwegs. Und andererseits ist es natürlich insbesondere auch so, dass Wien und Niederösterreich einfach den bestausgebauten öffentlichen Verkehr in Österreich haben. Aus diesen Gründen ist das jetzt alles ein bisschen kompliziert. Aber es ist nicht ganz so dramatisch, wie es manchmal herüberkommt. Meiner Einschätzung nach hätte die Ostregion in jedem Fall eingelenkt. Und so hat sich die Ministerin noch einen kleinen Verhandlungsbonus herausgeholt und kann jetzt außerdem noch behaupten, dass sie das Ticket noch, so wie ursprünglich angekündigt, gut im Jahr 2021 umgesetzt hat. Und die Ostregion wird, so wie es momentan eingeschätzt wird, wahrscheinlich mit dem Fahrplanwechsel im Dezember zum Ticket dazustoßen. Wirklich negativ ist die vorläufige Nicht-Inklusion mehr für die Leute, die jetzt im Burgenland reisen wollen, oder für die Leute, für die der lokale öffentliche Verkehr in Wien oder Niederösterreich interessant war, weil die Züge in den Regionen, also ÖBB, Westbahn, Regiojet, sind ja eh von Anfang an inkludiert.
Du bist ja selbst Verkehrsplanerin. Wie kann man denn das Klimaticket aus dieser Perspektive beurteilen? Also für wen ändert, verbessert sich da tatsächlich etwas oder auch nicht?
Ich fange mal mit dem Positiven an. In gewisser Hinsicht profitieren alle Menschen, die immer wieder die Öffis nutzen, vom Klimaticket, sogar wenn sie sich keins kaufen. Wegen eben dieser ganzen Abstimmungsprozesse zwischen den Verbünden, die ich vorher angesprochen habe. Weil es wird sicher durch das Klimaticket einen Prozess angestoßen. Vielleicht jetzt nicht, wird es jetzt nicht sofort Effekt zeigen, aber trotzdem wird dadurch in Zukunft es generell einfach einfacher, so verbundübergreifend zu buchen und zu bezahlen und zu reisen. Also, dass man ohne viel Umstände zum Beispiel von den ÖBB in irgendeinen lokalen Bus oder so umsteigen kann. Und was die Leute betrifft, die sich das Klimaticket schon kaufen, da profitieren erst einmal generell alle von dem Ich-kann-mein-Gehirn-ausschalten-Effekt. Also einfach von dem Vorteil, dass ich mir über Tickets keine Gedanken und keinen Stress machen muss. Ein bisschen spezifischer, finanziell profitieren vor allem natürlich all jene, die viel mit den Öffis fahren. Viele Städte und Bundesländer haben schon länger ihre eigenen vergünstigten Jahreskarten, aber gerade wenn man das Orts- oder Bundeslandsgebiet häufig überschreitet, ergeben sich auf jeden Fall finanzielle Vorteile zu bisher. Ganz besonders betrifft das die Menschen, die jetzt schon mit den Öffis pendeln. Das Ticket wird ja auch irgendwie als PendlerInnen-Ticket angesehen und es laufen auch Überlegungen, dass zum Beispiel Unternehmen den Beschäftigten in ihrer Firma das Ticket als Bonus anbieten können. Fallweise profitieren dann natürlich auch noch andere Leute finanziell. Der Kurier hat vor ein paar Wochen einen ziemlich umständlichen Artikel herausgebracht, in dem in 6 Szenarien beschrieben wird, dass das Klimaticket nicht nur für PendlerInnen einen finanziellen Mehrwert bringt. Das ist auch natürlich richtig, der Kurier lügt jetzt auch nicht in diesen Beispielen, aber die Beispiele sind schon sehr bewusst gewählt. Und außerdem geht der Kurier in diesen Berechnungen halt von dem Erstjahresbonuspreis aus, mit dem regulären Klimaticketpreis, der dann voraussichtlich ab dem Jahr 2023 gelten wird, würden die Rechnungen teilweise eh auch schon wieder anders ausschauen. So, und jetzt habe ich das Klimaticket genug schön geredet. Jetzt komme ich zu meiner Kritik.
Ich bin gespannt.
Ja, tatsächlich ist es so, dass mich von Anfang an die Art und Weise, wie das Klimaticket der Öffentlichkeit präsentiert wird, geärgert hat. Umweltministerin Gewessler spricht dabei von einem Meilenstein der Klimapolitik und das ist dieses Ticket einfach nicht. Also, ich habe eh schon erwähnt, ich will gar nicht so tun, als würde ich nicht gut finden, dass es das Ticket geben wird. Aber ein Meilenstein der Klima- und Verkehrspolitik schaut einfach anders aus. Wenn es ein Meilenstein sein soll, dann eher ein Meilenstein von der Verkehrsverbundseinigkeit. Das ist tatsächlich eine ziemliche Leistung und eine große Verbesserung auch zu vorher. Aber das ist halt ein verwaltungsspezifischer Meilenstein. Es ist nämlich gar nicht so besonders wahrscheinlich, dass viele Menschen umsteigen werden. Das ist einerseits eine Frage des Preises. Also bei einem regulären Preis von 1.100 Euro pro Person und Jahr werden sich die Leute wahrscheinlich gründlich überlegen, ob sie das Ticket brauchen oder nicht. Und hauptsächlich ist es aber wirklich eine Frage der Qualität des öffentlichen Verkehrs am Wohn- und Arbeitsort. Weil auch mit dem billigsten Ticket kann ich einfach keine Öffis benutzen, die nicht vorhanden sind. Das betrifft vor allem auch stark Leute in den ländlichen Gebieten. Und in Städten wiederum bräuchte es das Klimaticket vielleicht gar nicht zwingend, für viele Leute zumindest, weil in vielen Städten gibt es bereits Jahrestickets, die leistbar sind. Und bei den Leuten in den Städten, die es schon betrifft, sind wir wieder bei den eh schon erwähnten zwei Zielgruppen, also bei PendlerInnen und bei Menschen, die genug Geld haben, dass sie jedes Jahr innerhalb Österreichs im Gegenwert von 1.000 Euro verreisen. Tatsächlich schaut das Ganze auf den ersten Blick preislich wie eine ganz einfache Rechnung zugunsten des Umsteigens auf Öffis aus. Ein Klimaticket kostet im Jahr deutlich weniger als ein Auto. Auch für ein Auto, das das ganze Jahr über nur herumsteht, fallen Kosten an und die sind höher als die Kosten für ein Klimaticket. Und bei einem genutzten Auto liegen die Jahreskosten ganz grob durchschnittlich bei etwa 6.000 Euro zumindest. Also sollte die Rechnung eigentlich ganz einfach sein. Das ist sie aber überhaupt nicht, weil sie nur dann aufgeht, wenn es möglich ist, dass man das Klimaticket anstelle eines Autos hat. Und das setzt wiederum voraus, dass die Wohnsituation und vor allem der Ausbau der Öffis rund um den Wohnort es möglich macht, auf den Pkw zu verzichten und für viele Menschen in Österreich, vor allem am Rand von Städten oder außerhalb von Städten, ist es einfach nicht möglich, zumindest nicht jetzt. Verzicht auf ein Auto zugunsten eines Klimatickets würde für viele jetzt gerade heißen, dass sie überhaupt nirgends mehr hinfahren könnten. Da wird das Klimaticket dann schnell zum Ticket für Menschen mit gut ausgebauten Öffis oder solche, die es sich leisten können, ein oder mehrere Autos zu haben und zusätzlich das Klimaticket zu kaufen. Außerdem ist es auch jetzt so, dass sich manche Leute ein Auto überhaupt nicht leisten können und den Preis für das Klimaticket dann möglicherweise auch nicht. Und außerdem, und das wird leider Gottes momentan zumindest auch überhaupt nicht mitbedacht, wird ein Auto anteilsmäßig natürlich billiger, je mehr Menschen es gemeinsam nutzen. Und es gibt beim Klimaticket zwar schon die Möglichkeit, für Kinder aufzuzahlen, aber ein Familienmodell oder eine Übertragbarkeit auf andere Personen gibt es nicht. Zwei Elternteile müssten jeweils ein eigenes Ticket kaufen und beide dann jeweils für die Kinder aufzahlen. Und dann gilt das Ticket für die Kinder trotzdem nur dann, wenn sie mit den Erwachsenen gemeinsam reisen. Wenn sie auch manchmal alleine herumfahren wollen, bräuchte jedes Kind über 6 Jahre noch zusätzlich ein eigenes Klimaticket. Das ist tatsächlich ein ziemlich starker Unterschied zu bisher. Bis jetzt hat es von den ÖBB eine Jahresfamilienkarte gegeben. Die kostet nur 150 Euro mehr als eine Einzeljahreskarte. Und beide Eltern plus sämtliche ihre Kinder bekommen ein Exemplar der Karte und können also auch alle unabhängig voneinander fahren. Das ist jetzt natürlich vielleicht auch ein bisschen zu heikel. Das Klimaticket ist noch neu. Und zum Beispiel dieser Punkt könnte auch einfach eine Startschwierigkeit sein, die im weiteren Verlauf behoben wird. Aber gleichzeitig ist es natürlich gerade für ein Ticket, das von sich behauptet, es möchte Leute zum Umsteigen auf die Öffis bewegen, nicht besonders super, dass nicht mitbedacht wird, dass einer der großen finanziellen Vorteile von einem Auto die Übertragbarkeit ist. Die Oma kann damit fahren und der Papa und die Mama und der 17-jährige Teenager. Klar, viele Familien haben dann natürlich mehr als ein Auto, aber trotzdem muss dieser Aspekt gerade für Familien mit geringem Einkommen, von denen sehr wenige mehr als ein Auto besitzen, beim Klimaticket in der Preisgestaltung eigentlich mitbedacht werden. Wer möglicherweise wirklich umsteigen könnte, sind Menschen, die bisher im Auto gependelt sind und bei denen die Pendelstrecken eigentlich jetzt schon gut für Öffis ausgebaut sind. Ich glaube, bei denen wird es auch tatsächlich ein paar Menschen geben, die wirklich umsteigen. Und in manchen Familien wird so vielleicht zumindest ein Zweitauto ersetzt. Auch hier könnte die Bundesregierung leicht mit weiteren Maßnahmen nachhelfen, zum Beispiel indem man Unternehmen dazu anhält, bei allen Jobs, wo das Tätigkeitsfeld es erlaubt, die Pendelzeit im Zug zur Arbeitszeit anzurechnen, was natürlich ein großer Vorteil gegenüber dem Pendeln mit dem Auto wäre. Aber, und das ist halt der springende Punkt, Und genau der Grund dafür, warum das Klimaticket nicht annähernd die Revolution ist, als die es sich gerne ausgibt. Alles das setzt gut ausgebaute Infrastruktur für Öffis voraus. Also ein gut ausgebautes Schienennetz, das auch dichte Takte und kurze Reisezeiten ermöglicht, gute Umsteigeknoten und auch gute Lösungen für die sogenannte erste und letzte Meile, also der Weg von mir zu Hause zur Öffi-Haltestelle. Und gerade daran und auch an den Takten scheitert es vor allem in ländlichen Regionen oft. Aber gleichzeitig ist es auch einer der wichtigsten Punkte. Weil was nützt mir das Klimaticket, wenn ich mein Auto brauche, um überhaupt bis zur Haltestelle zu kommen? Und ich glaube, bei all den Faktoren ist es recht klar, dass das Klimaticket in der Praxis, egal wie es vielleicht gedacht wäre, weniger dem Umsteigen dient, als mehr der Verbilligung für viele Pendelstrecken und der organisatorischen Erleichterung für viele Reisende. Klimaticket ist damit also ein ziemlich hochtrabender Name. Und so nebenbei bemerkt, um einen regulären Preis von 1.100 Euro ist es jetzt auch nichts, womit Menschen mit sehr geringen Einkommen wirklich geholfen ist. Also das ist auch kein soziales Öffi-Ticket.
Ich finde, das sind so wichtige Punkte, die du gerade gesagt hast. Also sowohl jetzt gerade der soziale Aspekt, als auch der Aspekt, dass einfach die Öffi-Strecken nicht vorhanden sind. Ich bin ja selber im Burgenland aufgewachsen und das ist genau das Szenario, das du beschreibst. Also erstens gibt es sowieso, im Süden gibt es sowieso keinen Schienenverkehr und ich bin in Nordburgenland aufgewachsen und da kann man dann irgendwie zum Zug kommen, aber du musst eben erstmal zu dem Zug kommen und das ist einfach schon für viele eine große Herausforderung, auf Öffis umzusteigen, weil es einfach effektiv die Lebensqualität verringert eigentlich. Also ja, sagen wir mal so, überwältigend hört sich das jetzt alles nicht an. Was ich mich dann gerade gefragt habe, warum fokussieren sich die Grünen dann trotzdem so stark auf dieses Projekt, wenn es eigentlich ja vor allem eben einen Ausbau von Infrastruktur für Verkehr braucht, also mehr Schienen und so weiter. Das Klimaticket war ja wirklich ein Argument, um jedes noch so große Übel dieser Regierung mitzutragen.
Ich glaube, das hat tatsächlich mehrere Gründe. Also zum einen muss man ganz klar sehen, dass das Klimaticket zwar besonders PendlerInnen zugutekommt, aber beinahe genauso sehr der grünen Klientel, also Menschen, die in Städten wohnen, ein eher gutes Einkommen haben und sich überlegen, ob eben das Klimaticket nicht vielleicht ein Ersatz fürs Zweitauto sein könnte oder vielleicht praktisch, wenn man unterm Jahr spontan in Österreich ein paar Mal verreisen möchte. Da haben die Grünen, glaube ich, auch eine gewisse Scheuklappe. Sie kennen sicher auch viele Leute, denen das Klimaticket aus diesen Gründen etwas bringen wird und die vorhaben, das Ticket so zu verwenden. Außerdem haben die Grünen mit Verbilligung von Öffi-Tickets schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. In Wien ist ja Anfang 2012, angeregt von der damaligen grünen Vizebürgermeisterin Vasilaku, ein Ticket um 365 Euro, also ein 1-Euro-pro-Tag-Ticket, eingeführt worden. Und seit damals hat sich die Zahl der JahreskartenbesitzerInnen in Wien mehr als verdoppelt. Also das war schon eine gewaltige Leistung. Dann kommt dazu, dass dieses Ticket halt dem Koalitionspartner gegenüber auch auf mehrere Arten zu verkaufen war. Ganz abgesehen davon, dass ja in der Vergangenheit auch schon die ÖVP ein Klimaticket gefordert hat, ist es gut für PendlerInnen, bekommt Unterstützung aus der Wirtschaft. Und es ist für den Staat gar nicht so viel teurer als die Situation jetzt. Der öffentliche Verkehr ist schon jetzt nicht annähernd kostendeckend. Es gibt da leider keine ganz guten Zahlen, aber vor circa 10 Jahren ist man von einer Kostendeckung von ungefähr 30% durch Ticketverkäufe ausgegangen. Also haben die ÖVP diesem Ticket sicher leichter zugestimmt, als sie es bei manchen anderen Themen gemacht hätten. Und nicht nur mit dem Koalitionspartner sparen sich die Grünen den Konflikt. Auch mit anderen Interessensgruppen muss man sich wegen einer harmlosen Öffi-Jahreskarte nicht streiten. Das merkt man schon allein daran, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt keine argen Gegenstimmen zum Klimaticket in den Medien gelesen. Mhm. Es gibt Leute, die finden es super und es gibt Leute, denen ist es recht egal. Ein paar beklagen sich, dass es zu teuer ist, aber das ist auch schon meistens der einzige Einwand. Also tut es eigentlich niemandem wirklich weh. Das ist jetzt kein harter Verteilungskampf mit der Bau- oder Autoindustrie, wie man ihn führen müsste, wenn man zum Beispiel eine ernsthafte Schienennetzoffensive angehen würde oder gar versuchen würde, Einschränkungen für den Autoverkehr umzusetzen, wenn das nur eine Temporeduktion wäre. Und man muss sich auch nicht mit irgendwelchen mächtigen Lobbys anlegen. Sogar der ÖMTC sagt, er begrüßt das Klimaticket. Es ist auch sozialpolitisch nicht revolutionär. Wie ich vorher eh schon erwähnt habe, ist es definitiv keine harte Umverteilungsmaßnahme, die GeringverdienerInnen zugutekommt.
Mhm.
Und der letzte Grund dafür ist, es wissen auch die Grünen, dass ein Klimaticket für eine Wende zur umweltverträglichen Mobilität nie die gleiche Wirkung haben wird wie, Spoiler, bessere Infrastruktur und besseres Angebot.
Mhm.
Aber um das Angebot zu verbessern, mit häufigeren Fahrten, längeren Betriebszeiten, Verbindungen an mehr Orte, kürzere Fahrzeiten, mehr direkte Verbindungen und so weiter, braucht es fast immer auch Infrastrukturausbau und der dauert lang. Das macht ihn jetzt nicht weniger wichtig, aber das Klimaticket ist etwas, darauf können die Grünen im nächsten Wahlkampf verweisen. Das geht vergleichsweise schnell. Schaut her, wir haben das Klimaticket versprochen und hier ist es.
Hm.
Im Vergleich dazu ein kurzes Beispiel. Der Semmering-Basistunnel, der die Zugfahrtzeit zwischen Graz und Wien um mehr als eine halbe Stunde verkürzen soll, wird voraussichtlich, hoffentlich, im Jahr 2028 fertig. Erstmals projektiert wurde im Jahr 1989. Also zwischen Erstprojektierung und der Fertigstellung liegen 40 Jahre.
Wahnsinn.
Ja, voll. Ich meine, das ist ein Extrembeispiel, aber es ist deutlich weniger sexy für die Grünen zu sagen, wir haben den Grundstein für ein Projekt gelegt, aber die Fertigstellung davon wird die Hälfte von euch nie miterleben, als jetzt ein Klimaticket zu präsentieren.
Mm, voll, absolut. Das heißt halt, ganz offensichtlich wird das Klimaticket, so wie du das gerade auch ausgeführt hast, seinem Namen eigentlich nicht mal gerecht. Also für eine tatsächliche verkehrspolitische Wende weg vom Individualverkehr braucht es ja viel mehr, wie du erklärt hast. Was wären denn hier wesentliche Punkte? Beziehungsweise, was sind denn so die Stellschrauben, an denen wir als Linke hier vielleicht drehen könnten? Was sind denn da sinnvolle Positionen auch?
Also der Punkt ist halt immer, was wollen wir erreichen? Das Klimaticket geht ein paar kleine Schritte auf verschiedene Ziele zu. Es trägt ein kleines bisschen zur Verkehrswende bei, es ist ein kleines bisschen eine soziale Maßnahme, es verbessert ein kleines bisschen die totale Zerstückelung der verschiedenen Verkehrsverbünde. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie sollte es tatsächlich ausschauen anstatt des Klimatickets, dann müssen wir uns zuerst überlegen, welches dieser Ziele wir anstreben wollen oder was unsere Hauptpriorität ist. Wenn wir uns jetzt eine ökologische Verkehrswende zum Ziel setzen, sind fast alle anderen Maßnahmen wirksamer als eine Preisreduktion. Um jetzt noch einmal das Beispiel der Jahreskarte in Wien anzusprechen, da ist man sich in der Verkehrsplanung ziemlich sicher, dass der Grund, warum sich danach die Verkaufszahlen mehr als verdoppelt haben, einerseits an dem hervorragenden Angebot im öffentlichen Verkehr in Wien liegt und andererseits daran, dass gleichzeitig mehr Parkraumbewirtschaftung, also mehr kostenpflichtiges und zeitlich begrenztes Parken im öffentlichen Raum umgesetzt worden sind. Umgelegt auf ganz Österreich würde das jetzt heißen, dass, damit es einen ähnlich großen Erfolg gibt, gleichzeitig das Öffi-Angebot massiv aufgewertet werden müsste, und zwar mit Wirkung sofort, und österreichweit gleichzeitig auch stärkere Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr erfolgen.
Mhm.
Es braucht also vor allem ein besseres Angebot, also bessere Anbindungen, häufiges Fahren, kürzere Reisezeiten, mehr Haltestellen, viel mehr Haltestellen, generell bessere Infrastruktur und nicht nur für Öffis. Das Allheilmittel der ökologischen Verkehrsplanung sind immer das Fahrrad und FußgängerInnen. Und zusätzlich kann man dann noch Maßnahmen umsetzen, so eben wie in Wien, die den Pkw-Verkehr benachteiligen, wie weniger Platz im öffentlichen Raum oder eben Parkplatzreduktionen, kleineres Tempolimit. Dabei muss man aber immer die Gesamtsituation im Auge behalten. Das Angebot muss zuerst da sein, bevor eine restriktive Maßnahme eingeführt werden kann.
Mhm.
In manchen Gebieten, so du hast jetzt eh vorher erwähnt, im Burgenland zum Beispiel, da ist Mobilität ohne Auto momentan einfach nicht möglich.
Mhm.
Das heißt, da benötigt es jetzt einmal zuerst eine viel bessere Infrastruktur und damit auch ein viel besseres Angebot, damit dort eine umweltverträgliche Mobilitätswende wirklich geschafft werden kann. Wenn wir jetzt von einer sozialverträglichen Mobilitätswende sprechen wollen, und als Linke wollen wir das, dann verschiebt sich der Fokus natürlich ein bisschen. Mobilität ist eine riesige soziale Frage. Da müssen wir uns die Frage stellen, was sind da die Probleme? Und da kommt sehr schnell Mobilitätsarmut ins Spiel. Mobilitätsarmut ist sehr komplex. Das sprengt jetzt leider natürlich ein bisschen den Rahmen dieses Podcasts. Aber es sagt mehr oder weniger aus, dass jemand weniger oder gar keine Möglichkeit dazu hat, Mobilitätsbedürfnisse zu verwirklichen. Es kann finanzielle Gründe haben oder räumliche, zeitliche, persönliche Gründe. Und meistens alles zusammen. Von Mobilitätsarmut betroffen sind die üblichen Verdächtigen, Menschen mit geringem Einkommen, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen etc. Dafür sind jetzt wieder ganz viele verschiedene Faktoren verantwortlich, aber ein zentraler Faktor ist definitiv die Abhängigkeit vom Auto, über die wir gerade vorher gesprochen haben und die momentan in unserer Gesellschaft herrscht. Für Menschen mit geringem Einkommen ist es besonders schwierig, weil 44% der Haushalte im untersten Einkommensviertel und fast ein Viertel der Haushalte im zweiten Einkommensviertel haben kein Auto, während im obersten Einkommensviertel 44% der Haushalte zwei oder mehr Pkw haben. Gleichzeitig sind gerade Menschen, die ein niedriges Einkommen haben, oft besonders auf einen Pkw angewiesen, weil sie sich Wohnraum in der Nähe von ihrem Arbeitsplatz oder im Zentrum meistens einfach nicht leisten können. In den Gebieten, wo sie sich Wohnraum leisten können, ist aber der öffentliche Verkehr oft gar nicht oder viel zu schlecht ausgebaut. Und fürs Fahrradfahren in die Arbeit, weil das Fahrrad ist neben dem Zu-Fuß-Gehen grundsätzlich das finanziell günstigste Verkehrsmittel, ist es dann von dort aus häufig viel zu weit. Deswegen ist Infrastrukturausbau im öffentlichen Verkehr nicht nur einerseits eine der wirksamsten Maßnahmen für eine ökologische Verkehrswende, sondern gleichzeitig ist sie absolut unerlässlich für eine soziale Mobilitätswende und eine wirksame Maßnahme gegen Mobilitätsarmut, weil man eben Menschen, die abgelegen wohnen, weil sie sich vielleicht anders nicht leisten können, Zugang zu Mobilität gibt. Als Linke sollten wir daher auf jeden Fall Infrastrukturausbau fordern. Aus dieser sozialen Perspektive kann man dann auch durchaus preisgünstige oder Gratistickets fordern. Auch das bekommt das Klimaticket ja, wie schon gesagt, eigentlich nicht so wirklich hin. Die sind zwar für die ökologische Verkehrswende eher weniger wirksam, aber es ist auf jeden Fall notwendig, damit Menschen mit geringem Einkommen Zugang zur Mobilität zu garantieren. Hier braucht es auch meiner Einschätzung nach vor allem Angebote für Familien und auch die Möglichkeit, übertragbare Tickets zu haben. Ebenfalls eine wichtige Stellschraube, ich habe es eh schon vorher anklingen lassen, ist tatsächlich einfach der Wohnort. Viele Menschen können es sich wegen ihres zu geringen Einkommens nur leisten, sehr abgelegen zu wohnen. Hier muss sich auch in der Wohnpolitik einfach viel tun. Leistbarer Wohnraum sollte auch in attraktiven Lagen verfügbar sein. Und gerade bei neuen Wohnbauprojekten oder Umbauten muss Mobilität auf jeden Fall mitgedacht werden. Haltestellen und Verbindungen für Öffis, breite, gut beleuchtete Radwege und Gehsteige, gut zugängliche Radabstellplätze sollten bei allen Wohnungen selbstverständlich sein. Und auch im sozialen Wohnbau muss das unbedingt mitbedacht werden. Als Linke können und sollten wir also auch leistbaren Wohnraum in gut angebundenen Lagen fordern.
Lina, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und einen kritischen Blick auf das Klimaticket geworfen hast und das ja ein bisschen in Kontext, ins Verhältnis gesetzt hat zu dem, wofür wir eigentlich kämpfen müssen als Linke. Danke, danke für deine Recherche, danke für deine Zeit und danke für deine ja, wichtige Perspektive auf das Thema.
Danke euch noch einmal.
Das war unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge kommt am kommenden Sonntag um 12 Uhr und kann dann auf Spotify, auf Apple iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Und wir starten österreichweit in die nächste Runde unserer Lernnetzkampagne. In den nächsten Wochen gibt es nicht nur wie immer die Möglichkeit, dich an unserem kostenlosen Nachhilfenetzwerk zu beteiligen, als Nachhilfegeberin oder Nachhilfenehmerin, sondern es gibt auch Workshops zu der Frage, was wir Linke eigentlich tun müssen, um die Situation von Schülerinnen zu verbessern und Textdiskussionen und einiges mehr. Einfach auf www.lernnetz.at gehen und nachsehen, welche Workshops, welche Veranstaltungen in deiner Nähe stattfinden und wie du beim Lernnetz mitmachen kannst. Bis dann und bis zum nächsten Mal.